Jesus, du hast gesagt, dass durch dein Wort Glaube geweckt wird. Und ich möchte hinhören heute, dass mein Glaube an deine Größe, an deine Güte, an deine Freundlichkeit, an deine vergebende Gnade bei mir wachsen kann. Dass ich kühn werde, in dieser Zeit zu leben. So bete ich, dass du Birol die rechten Worte gibst und mir und uns das rechte Hören. Amen.
Heute ist ja eigentlich Muttertag, nicht mehr Christi Himmelfahrt. Aber ich dachte, den Muttertag-Teil, den überlasse ich den Kindern lieber, weil die kann ich sowieso nicht ausboten. Und ich konzentriere mich stattdessen auf Christi Himmelfahrt. Die war jetzt zwar schon vor ein paar Tagen, aber ich möchte eigentlich die Gelegenheit nutzen, um einmal über dieses Thema zu reden, weil ich denke, dass es ein sehr wichtiges Thema ist, dass wir das nicht so übergehen. Und zwar habe ich gedacht, dafür mache ich mal was, hat vielleicht doch was mit Muttertag zu tun. Ich schaue mal in Kinderbibeln, was die über Christi Himmelfahrt sagen. Weil in Kinderbibeln, da sind ja eigentlich die wichtigsten Themen, sollen da ja einfach verständlich irgendwie zusammengefasst werden. Und darum dachte ich, schaue ich mal zu Hause, was wir so an Kinderbibeln haben und was die so sagen, was ist denn Christi Himmelfahrt, was da passiert. Ich habe 4 Kinderbibeln zu Hause gefunden bei uns, die relativ ausführlich über Jesus reden. Und in der einen davon wird die Himmelfahrt gar nicht erwähnt. Kein Wort, überhaupt nicht. Also da ist Jesus bei den Jüngern und danach ist Pfingsten. Könnte man denken, ist nicht so wichtig mit der Himmelfahrt. Die anderen 3, die haben allerdings schon einen Hinweis gehabt, was die Himmelfahrt ist. Und die formulieren alle sehr ähnlich nach dem Bericht in der Apostelgeschichte. Und zwar klingt das dann ungefähr so. 40 Tage nach der Kreuzigung verabschiedete sich Jesus von seinen Jüngern und segnete sie. Dann wurde er vor ihren Augen in den Himmel hinaufgehoben und verschwand in einer Wolke. Schön, oder? Warum feiern wir diesen Tag? Wenn man das so liest, dann muss man sich doch eigentlich fragen, was ist das Besondere an der Himmelfahrt von Jesus gewesen? Weil nur das, ich meine, ist ein Wunder natürlich, aber Jesus hat ja viele Wunder getan. Wir feiern ja auch nicht die Stillung des Sturms, ja auch was. Warum ist die Himmelfahrt so wichtig, dass wir gerade die feiern und andere Wunder nicht? Was macht die Himmelfahrt besonders? Und das dachte ich, der Frage gehen wir heute nach. Also, was ist das Besondere eigentlich an der Himmelfahrt? Und die bei uns schon berüchtigte Frage, was hat das mit uns heute zu tun? Und dazu lesen wir jetzt nicht in der Kinderbibel, sondern schauen mal in eine richtige Bibel rein und lesen aus dem Markus-Evangelium den Schluss aus dem Markus-Evangelium und die Himmelfahrt dazu. In Markus 16. Als letztes erschien Jesus den 11 Aposteln, als sie gerade zu Tisch waren. Er machte ihnen Vorwürfe wegen ihres Unglaubens und ihrer Hartherzigkeit, denn sie hatten denen keinen Glauben geschenkt, die ihn, den Auferstandenen, gesehen hatten. Dann sprach Jesus zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Aber diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen sprechen, Schlangen aufnehmen. Wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen gewiss nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände auflegen und es wird ihnen gut gehen. Nun, als Jesus zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgehoben und setzte sich zur Rechten Gottes. Seine Jünger aber zogen aus und verkündigten überall das Evangelium. Der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch mitfolgende Zeichen. Markus schreibt, hier in dem Markus-Evangelium sind ein paar Dinge sehr knapp zusammengefasst, eigentlich außerordentliche Ereignisse. Und wir werden jetzt ein bisschen genauer ins Detail dort hineingehen. Und vor allem drei Schwerpunkte möchte ich heute legen. Und zwar zunächst die Einsetzung des Königs, dann die Aussendung und schließlich die ausgesandten Botschafter selbst. Also praktisch in umgekehrter Reihenfolge vom Text. Wir hatten gerade eben gelesen, nun als Jesus zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgehoben und setzte sich zur Rechten Gottes. Und das ist eigentlich der springende Punkt. Das ist eigentlich das Wichtige an der Himmelfahrt, ist nicht nur, dass ein Wunder passiert ist. Nicht nur, dass Jesus in den Himmel aufgehoben wurde. Ist natürlich auch gut. Ist auch wichtig. Wir müssen ja auch wissen, was mit ihm gewesen ist, dass er nicht da ist und dann ist Pfingsten und was war mit Jesus. Aber dass noch mehr passiert, nämlich dass er sich zur Rechten Gottes setzt. Zur Rechten Gottes setzen, das ist so eine alte Sprache eigentlich, würden wir heute nicht mehr sagen, aber es war in der damaligen Zeit üblich, dass im Thronsaal, wo der König saß, rechts davon, also von euch rechts davon, saß immer der Verwalter des Königreichs. Das war also der zweitwichtigste Mann im Staat, praktisch nach dem König. Das war der, der sich um die Geschäfte gekümmert hat, wenn der König nicht da war oder wenn der König sich mit anderen Dingen beschäftigt hat. Da war der Verwalter des Staates, der war dann an Königsstatt dort. Der hatte also höchste Autorität und den höchsten Einfluss im Staat neben dem König. Also wenn der König dem nicht widersprochen hat, dann war das, was der Verwalter gesagt hat, das war Gesetz, das war das Wort des Königs selbst. Und Jesus ist eingesetzt als dieser zweite Mann sozusagen, als die höchste Autorität. Das bedeutet dieses zu Rechten sitzen. Wir wissen, dass es ja noch mehr ist, weil Jesus ja nicht nur als, wir sagen ja nicht der Verwalter Jesus, sondern wir sagen König Jesus. Es sieht noch mehr, Jesus ist als König eingesetzt worden. Das ist das Besondere mit der Himmelfahrt, nicht nur, dass Jesus in den Himmel aufgenommen wird, sondern dass er als König eingesetzt wurde, als König rüber über das Königreich Gottes. Das ist ein weltumspannendes Ereignis. Das ist nicht nur was damals bei den Jüngern gerade vor Ort geschehen ist, sondern es ist etwas, was Auswirkungen hat auf die ganze Realität, auf alles, was da ist. Deswegen soll das Evangelium an die ganze Schöpfung gehen, an alles Sichtbare und Unsichtbare, weil Jesus eingesetzt ist als König über alles Sichtbare und Unsichtbare. Deswegen konnten wir gerade eben beten und gebieten, weil wir wissen, Jesus ist eingesetzt. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist das Besondere. Und das Schöne ist, wir sind Teil von diesem Königreich. Also wir, sage ich, die gläubig sind, die an Jesus glauben, die sind jetzt schon Teil von diesem Königreich. Paulus schreibt das in dem Brief an die Kolosser und drückt das wie folgt aus. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Schon jetzt, er hat uns versetzt in das Reich Gottes. Was bedeutet das? Zuerst mal, was Paulus hier auch schreibt, heißt es, wir haben die Erlösung, wir haben die Vergebung der Sünden, also ewiges Leben. Das ist uns schon jetzt zugesagt. Müssen wir nicht erst noch irgendwann verdienen, müssen erst nicht gucken, wie es noch läuft so, sondern wir haben zugesagt, wir haben das ewige Leben. Aber trotzdem müssen wir auch da fragen, das ist noch sehr abstrakt. Was heißt es denn, dass wir jetzt im Königreich sind? Wir sind Bürger des Königreichs. Was heißt das? Und ich denke, das war eigentlich eine der großen Errungenschaften der Reformation, dass sie erkannt hat, dass man diese Dinge nicht, dass das Königreich alles durchdringt eigentlich. Vorher, vor der Reformation, gab es eigentlich immer dieses Denken, es gibt so das Leben in der Welt und dann gibt es das Reich Gottes und die sind eigentlich voneinander getrennt. Ja, die überschneiden sich vielleicht manchmal, aber eigentlich ist es entweder du bist dort oder du bist dort. Und an der Reformation war eigentlich eine der Errungenschaften zu erkennen, die gläubig sind, für die ist überall Reich Gottes. Es gibt nicht diese Trennung. Was ich damit sagen will, ist, es gibt die Priester, die sind Reich Gottes und dann gibt es die, also jetzt zum Beispiel mich als Pastor, ich bin im Reich Gottes und wenn ihr nicht im vollzeitlichen Dienst seid, Pech gehabt, nicht Reich Gottes. Ja, diese Trennung gibt es nicht. Wenn du gläubig bist, bist du im Reich Gottes jederzeit, wo du bist. Aber ich glaube, uns ist das oft gar nicht so bewusst. Irgendwie in unserem Kopf haben wir trotzdem noch dieses Denken drin. Manchmal ist irgendwie, ist da Jesus und manchmal irgendwie nicht. Manchmal regiert er und andermal nicht. Also zum Beispiel jetzt Gottesdienst, ja, völlig klar, Gottesdienst, da sind wir im Reich Gottes, natürlich. Wenn du da nach Hause gehst, kommt drauf an. Je nachdem, wie man sich versteht. Ja, wenn du gerade streitest, kein Reich Gottes, sonst Reich Gottes. Wenn du auf Arbeit fährst, auch nicht Reich Gottes. Wenn du dann nach Hause kommst und betest, wieder Reich Gottes. Ja, wir haben dieses Denken immer noch drin. Manchmal ist es irgendwie, manchmal regiert Jesus und manchmal irgendwie nicht. Über manche Bereiche tut er es und über andere nicht. Aber es ist nicht das, was Paulus sagt. Paulus sagt, wir sind versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Schon jetzt, jederzeit, du bist im Königreich Gottes. Das heißt, er regiert, er hat Autorität über alle Bereiche. Manchmal glaube ich aber, und das ist das zweite Problem, da wollen wir das gar nicht eigentlich, nicht so richtig. Wir sehen das schon, eigentlich, ja klar, Jesus regiert über mein Leben, Aber manchmal wollen wir vielleicht so einen kleinen Bereich haben, nur so einen Ausschnitt. Er muss gar nicht viel sein, aber so ein bisschen was, wo, da lieber nicht. Jesus, du bist Herr, du regierst, ne, deswegen nennen wir ihn ja Herr, das heißt ja nicht, das ist nicht eine förmliche, nicht eine höfliche Anrede, sondern es heißt Herrscher, Jesus. Jesus ist der Herr, wir haben es gesungen. Er ist der Herrscher. Schon, aber nur über diesen Teil, dieses kleine bisschen, da lieber nicht, Jesus. Im Alten Testament, da gab es das auch. Wir lesen ja in den Büchern der Könige und der Chronik immer wieder, dass verschiedene Könige regiert haben. Und da wird in der Regel auch immer gesagt, eigentlich waren das jetzt gottesfürchtige Könige oder haben die Götzen angebetet? Also haben die Jahwe, den Gott Israels, angebetet oder Götzen? Aber selbst bei denen, die eigentlich den wahren Gott angebetet haben, selbst bei denen lesen wir ganz oft noch den folgenden Satz oder was sehr Ähnliches, nämlich nur die Höhen wurden nicht entfernt, sondern das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. Und die Höhen, das waren Orte der Götzenanbetung. Da wurden nicht der Gott Israels angebetet, sondern da wurden irgendwelche Götzen angebetet. Und selbst bei den guten Königen eigentlich, die viel richtig gemacht haben oft, selbst bei denen blieben oft diese Höhen, nicht immer, aber oft diese Höhen noch erhalten. Und das ist eigentlich genau dieses Problem. Man sagt, ja, wir wollen schon dich anbeten, Jesus, aber in diesem Bereich nicht. Wir wollen diese Höhen eigentlich für uns behalten. Diese Orte, diese Zeiten, wo wir selber herrschen wollen, wo wir selber bestimmen wollen. Ich habe das bei mir irgendwann bemerkt, dass ich oft abends, wenn ich nach Hause gekommen war, nach der Arbeit, ziemlich fertig war, dass ich dann eine Auszeit gebraucht habe. Ist auch bis heute so, hat sich nicht geändert. Ich brauche manchmal dann eine Auszeit. Aber irgendwann habe ich für mich festgestellt, ich denke, da hat Gott mich irgendwann mir gezeigt, das ist nicht nur so ein Ort der Entspannung, sondern ich wollte eigentlich auch immer eine Zeit für mich haben, wo ich gesagt habe, jetzt mache ich mal, was ich möchte. Jetzt brauche ich mal nicht Gott fragen, was er möchte, jetzt mache ich einfach das, worauf ich gerade Lust habe. Nichts gegen Entspannung, aber das eine ist was anderes. Ja? Das sind genau solche Höhen. So ein Zeitraum, wo ich gesagt habe, da möchte ich jetzt aber selber mal bestimmen. Das Problem ist, ich glaube, wir berauben uns da Segen Gottes, wenn wir das tun. Wenn wir diese Bereiche abkapseln, wo wir sagen, da soll nicht Reich Gottes sein, da wollen wir nicht, dass Jesus regiert, da berauben wir uns eigentlich dem Segen, den er ausgießen möchte über uns. Und ich musste irgendwann damit brechen. Ich musste irgendwann diese Zeiten, als ich das erkannt habe, musste ich anfangen, doch immer wieder zu fragen, Jesus, was möchtest du jetzt gerade eigentlich von mir? Und das waren in den letzten Monaten die Zeiten, wo ich am stärksten Gottes Gegenwart im Gebet gehabt habe. In diesen Zeiten, weil ich bereit war, die Höhen vielleicht nicht immer, nicht vollkommen, aber doch Stück für Stück abzutragen. Und das müssen wir tun. Das ist das Erste, was wir an der Himmelfahrt uns erinnern müssen, ist, Jesus ist Herrscher über alle Dinge und auch über jeden Bereich meines Lebens. Ich kann das nicht abtrennen. Er kann nicht mal Herrscher sein und mal nicht. Aber er ist Herrscher. Wir sind im Königreich Gottes. Und so hoffe ich, so verhalten wir uns, damit wir sehen, wie er in unserem Leben wirkt. Also das ist die Herrschaft Jesu Christi. Wir sind aber nicht nur Bürger des Königreichs, sondern wir sind auch Botschafter des Königreichs. Das gehört immer zusammen. Und zwar hatten wir gelesen, dann sprach Jesus zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Warum ist es wichtig, dass alle Welt das erfährt? Wenn ein neuer König eingesetzt ist, dann ist es wichtig, dass du davon weißt. Er ist ja König, er regiert ja. Und die Frage ist ja, ist er dein Freund oder ist er nicht dein Freund? Und beim König macht es einen ganz großen Unterschied. Ist er dir wohlgesonnen oder ist er dir nicht wohlgesonnen? Bist du mit ihm versöhnt oder nicht? Und darum braucht es Botschafter, die rausgehen und das Evangelium bringen, die das erzählen. Es gibt einen König, der eingesetzt ist. Es gibt einen König und du solltest mit ihm versöhnt sein. Das ist auch die ursprüngliche Bedeutung eigentlich von dem Wort Evangelium. Evangelium ist ja kein deutsches Wort, das ist eingedeutscht. Und es kommt aus dem Griechischen und bedeutete damals eigentlich eine frohe Botschaft, eine gute Nachricht, aber speziell bezogen eigentlich auf militärische Siege oder wenn ein neuer König da war. Da sind solche militärischen Boten durchs Römische Reich damals gezogen. Und die haben überall diese Botschaft verbreitet, gab ja kein Internet, konnte man nicht in einer Zeitung lesen oder so, sondern die sind losgegangen mit diesem Evangelium und haben den Menschen erzählt, es gibt einen neuen König, ein neuer König wurde eingesetzt. Und es war wichtig, dass die Menschen das gehört haben, weil das war ja nicht unbedingt vielleicht der König, auf dessen Seite du standest. Es gab ja manchmal Bürgerkriege, wo zwei Könige gegeneinander gekämpft haben. Wenn der eine gewonnen hat, da war es wichtig, dass du gehört hast, der hat gewonnen. Vielleicht sollte ich die Gelegenheit nutzen, zu ihm zu gehen, mich mit ihm zu versöhnen, solange ich noch kann. Es gibt tatsächlich Geschichten, wo genau das passiert ist. Wo also schnell Menschen dann losgezogen sind zu dem neuen König und gesagt haben, ich muss zu diesem König und ins Reine bringen, was da bisher war, weil ich weiß, er ist jetzt als König eingesetzt und ich bin nicht sein Freund gewesen. Wisst ihr, das ist genau das, warum Botschafter wichtig sind, die das Evangelium bringen. Wer kennt diese offensichtliche Parallele, deswegen ist das Wort so schön, ist genau das, was wir tun sollen. Wir sollen zu Menschen gehen und sagen, es gibt einen neuen König und du solltest sein Freund sein, weil der eingesetzt ist. Die gute Nachricht, aber an dieser guten Nachricht, die wir bringen, nicht von dem unbedingt, was die gebracht haben, aber von dem, was wir bringen dürfen, ist, Jesus möchte ja auch der Freund aller Menschen sein. Er will ja mit dir versöhnt werden. Ist ja nicht so ein tyrannischer König, der regiert und der jetzt alles platt macht, was gegen ihn ist, sondern er möchte, dass du sein Freund bist. Er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Alle Menschen mit ihm versöhnt werden. Und da kommt dann nämlich die Taufe auch ins Spiel, weil sie das Zeichen dieser Anerkennung ist. Das öffentliche Zeichen, ich bin versöhnt mit diesem König. Nicht aus meinem Verdienst, sondern weil er mir das schenkt, die Versöhnung. Und ich erkenne ihn als König an. Ich bin Bürger eines neuen Königs. In einem neuen Königreich. Das ist die Taufe als Zeichen dieser Anerkennung. Dazu eine Anmerkung. Wir sind alle Teil von dieser Sendung, aber nicht jeder in derselben Weise. Das ist mir wichtig zu sagen. Wir kennen das von Paulus, benutzt dieses Bild von einem Körper. Er sagt, die Gemeinde ist wie ein Körper, wir sind alle Teile davon. Nicht jeder hat dieselbe Funktion. Und genauso ist es in der Sendung auch. Ich will jetzt mal ein praktisches Beispiel machen. Ihr kennt diesen Mann bestimmt, die meisten. Wer ist das? Billy Graham, genau, sehr gut. Billy Graham, für die, die ihn nicht kennen, der hat im letzten Jahrhundert gelebt, vor allem in der Mitte in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts und hat sehr, sehr viele internationale, sehr große Evangelisationsveranstaltungen gemacht. Also da sind weit über 100.000 Menschen sind da zusammengekommen, um ihn sprechen zu hören. Also enorm groß auf der ganzen Welt. Und Tausende haben sich da oft bekehrt bei diesen Veranstaltungen. Also Billy Graham hat wirklich die Sendung gelebt auf eine sehr direkte Weise. Wir sehen zum Beispiel rechts, wie, ich glaube, das war in Leipzig, wenn ich mich nicht täusche, wie er so in einer großen Halle predigt vor den Menschen. Da sind auch Zehntausende gewesen. Wen sehen wir rechts auf diesem Bild nicht? Wen wir nicht sehen, sind die Tontechniker, die am anderen Ende der Halle sitzen, ohne die niemand Billy Graham überhaupt verstehen würde. Die braucht's aber, damit man ihn hört. Wen wir auch nicht sehen auf dem Bild, sind die ganzen Ordner, die da überall rumstehen und die dafür sorgen, dass diese Veranstaltung überhaupt laufen kann, dass das sicher ist. Was wir auch nicht sehen, sind die ganzen Beter, die das Ganze vorbereitet haben. Wir sehen nicht die Spender, die das finanziell möglich gemacht haben. Wir sehen nicht die Frauen der Lohnbuchhaltung und so weiter. Ihr versteht das Konzept. Das sind alles nötige Menschen. Wenn die nicht dabei wären, dann würde sowas gar nicht stattfinden. Da könnte Billy Graham da nicht stehen. Es braucht die alle Teil von dieser einen Sendung sind, von diesem einen Auftrag, damit der eine dort stehen kann und verkünden kann und predigen kann. Alle sind Teil von diesem einen Auftrag, jeder von uns. Wenn du Bürger bist, bist du auch Botschafter. Aber nicht unbedingt in derselben Funktion. Und trotzdem ist jeder Einzelne nötig in den Gaben, in den Berufungen, die er bekommen hat von Gott. Also es gibt einen neuen König, der ist eingesetzt über alle Dinge, über jeden Bereich unseres Lebens und der hat uns gesandt als Botschafter an seiner Stadt. Ich will noch, dass wir betrachten, wen er gesandt hat. Die Botschafter, dass wir die nochmal kurz anschauen. Wen hat denn Jesus eigentlich gesendet? Wenn wir uns das mal anschauen, Jesus geht zu seinen Jüngern. In welcher Situation sind die gerade? Das habe ich gelesen, dass die sind in der Situation, dass sie im tiefen Unglauben eigentlich gerade sind, in tiefen Zweifeln gefangen. Ich hoffe, dass uns das bewusst ist und dass wir uns das auch immer wieder vergegenwärtigen. Jesus geht nicht zu den großen Glaubenshelden. Ja? Jesus geht nicht zu den Jüngern und sagt, hey Leute, klasse, dass ich auf euch zählen kann, ihr seid richtig tolle Helden, schön, dass ihr da seid, wir gehen jetzt raus und wir erobern die Welt. Sondern was Jesus als erstes macht, ist, er schimpft mit ihnen. Er sagt, ihr Kleingläubigen, warum glaubt ihr denn nicht? Wie viel Wunder muss ich denn wirken, bis ihr anfängt zu glauben? Ich weiß nicht die Worte genau, aber Kleingläubige hat er mit Sicherheit gesagt, weil er es auch zu Lebzeiten oft gesagt hat. Er geht zu denen, die voller Unglauben sind, die wirklich voller Unglauben sind. Zu denen geht er hin, schimpft als erstes und dann sendet er sie aber los. Dieselben Leute, mit denen er eben noch gemeckert hat, sagt er, geht raus in alle Welt, verkündigt das Evangelium aller Schöpfung. Und wir sehen, die haben das ja auch gemacht. Also die erst so voller Zweifel waren, die gehen ja dann wirklich los. Und dass wir hier sitzen heute, ist ja der Beweis, dass passiert. Die sind wirklich rausgegangen und haben das Evangelium in der ganzen Welt verkündigt. Was ist dazwischen passiert, dass diese erst so ungläubigen, gebrochenen Männer und Frauen, dass die rausgegangen sind in die Welt? Haben die sich aufgerappelt, gesagt, komm jetzt, aber jetzt schaffen wir es? Was passiert ist zuerst? Zwei Sachen eigentlich. Aber das Erste ist, der Auferstandene ist ihnen begegnet. Jesus Christus ist ihnen begegnet, das passiert. Dass die vorher voller Unglauben waren, dass die voller Glauben waren. Und das brauchen wir, meine ich, auch. Wir brauchen das auch, dass Jesus uns immer wieder begegnet, dort, wo wir stehen, uns immer wieder aufhilft, weil wir das selber nicht schaffen. Es gibt Situationen im Leben, und ihr kennt das, da hilft es dir nicht besonders viel, dass du weißt, Jesus wurde eingesetzt. Ja, das ist so ein Kopfding, ja, ich weiß, Jesus wurde eingesetzt. Ich weiß, ich bin als Botschafter gesandt. Aber wenn du halt Zweifel hast, wenn dein Glaube nicht reicht, dann hilft dir das Wissen darum alleine noch nicht. Und vielleicht gibt es auch Situationen, wo du eben alleine gar nicht rauskommst. Da hilft es dir nicht nur zu wissen, dass diese Dinge wahr sind, sondern du brauchst eine Begegnung mit dem Auferstandenen, dass es Realität wird in deinem Leben, dass es wahr wird, dass es was tut. Ich hatte das, meine ich, mal erzählt, wie vor ein paar Monaten ist mir das passiert. Da war auch wieder so ein Arbeitstag, wo ich mich viel konzentriert hatte und dann entsprechend abends ganz schön am Ende war. Und dann bin ich auf dem Weg nach Hause und als ich bei uns in die Straße eingebogen bin, kommt auf einmal so ein tiefer Frieden über mich, wie ich es selten, sehr selten erlebt habe. Durch eine tiefe innere Geborgenheit und eine Sicherheit, und ich wusste nicht, wieso und woher. Ich bin jetzt lang genug mit Jesus unterwegs, dass ich wusste, irgendwas passiert hier, aber ich konnte mir nicht erklären, warum, was ist jetzt los? Ich hatte auch nichts gemacht, ich habe nicht gebetet oder so in dem Moment. Ja? Also nicht, dass ihr denkt, es hat was mit dem zu tun, was ich getan habe. Aber als ich dann nach Hause gekommen bin, da habe ich gemerkt, warum das war. Weil zu Hause hat nämlich in dem Moment die Luft gebrannt. Die Mädchen haben geschrien, schon ganz lange geschrien und geweint. Meine Frau natürlich völlig durch, schon auch mit den Nerven. Wenn ich nach Hause gekommen wäre, so wie ich vorher war, dann wäre die Lage wahrscheinlich bestenfalls eskaliert. Im besten Fall wäre ich wieder gegangen wahrscheinlich, also schlimmstenfalls eskaliert. Aber weil ich vorher diesen tiefen Frieden bekommen habe, konnte ich dann zu meinen Töchtern gehen, sie beruhigen und damit meine Frau wieder entlasten. Ich habe das gebraucht, dass der Auferstandene mir auf diese Weise, so eine kleine Weise begegnet ist in diesem Moment, damit ich eben nicht aus eigener Kraft versuchen muss, was ich nicht schaffe. Schön ist, dass es dann über Wochen immer wieder passiert ist. Und irgendwann war das so regelmäßig, dass ich schon wusste, wenn ich in die Straße einbiege und dieser Friede kommt, dann stimmt zu Hause irgendwas nicht. Das, so regelmäßig war das. Das hat leider irgendwann aufgehört. Jetzt weiß ich das nicht mehr. Dann komme ich manchmal nach Hause und bin fertig und da brennt die Luft. Aber das ist ja nötig, damit ich lerne, eben doch zu lieben, auch wenn ich es eigentlich nicht mehr kann. Aber wisst ihr, es hat was geändert in mir, das ist das Besondere. Wenn uns der Auferstandene begegnet, dann ist es in dem Moment was Besonderes und was Schönes, aber es ändert auch immer was in einem selber. Und das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen diese Begegnung mit dem Auferstandenen, der uns verändert und uns so rausschickt in seiner Kraft eben. Nicht mehr in unserer eigenen Kraft, sondern in seiner Kraft. Ich habe gesagt, über Muttertag predige ich nicht, aber ich nutze die Gelegenheit doch. Liebe Mütter, um euch auch besonders was zu sagen, weil ich weiß, dass ihr da auch besonders im Kampf manchmal steht. Und für alle anderen von uns kann das gut als Fallbeispiel einfach dienen. Ihr habt ganz oft Situationen, wo ihr mit euren eigenen Worten nicht weiterkommt. Und vielleicht ist es manchmal auch gut, dann nichts zu sagen. ist vielleicht manchmal gut, nicht noch was zu sagen, wenn man merkt, das dringt schon nicht mehr durch, was man sagt. Wenn man merkt, man möchte gerne helfen, ist vielleicht manchmal gut, nicht zu helfen. Und dann aber nicht nichts zu machen, sondern dass ihr euer Herz ausdrückt im Gebet vor Gott. Dass ihr euer Herz ausdrückt und Jesus das sagt, was euch beschäftigt, anstatt es euren Kindern nochmal und nochmal zu sagen. Versteht ihr, dass ihr mehr Zeit damit verbringt, eigentlich mit Jesus über eure Kinder zu reden, als mit euren Freundinnen oder mit eurem Partner oder wem auch immer. Dass ihr nicht so viel klagt über eure Kinder, sondern Jesus bittet. Nämlich genau das eben tun, nicht aus eigener Kraft versuchen. Nicht aus eigener Kraft versuchen, was nicht geht, sondern aus der Kraft Gottes heraus, aus seiner Kraft erwarten, was er zugesagt hat, Zeichen, die er zugesagt hat, erwarten, dass er wirkt, erwarten, dass er Dinge tut, die ihr nicht tun könnt. Er hat das zugesagt. Dass gerade meine Mutter das jetzt sagt, ist natürlich so laut Amen sagt, ich hoffe, das ist gut, das ist gutes Zeichen. Ich glaube, wir brauchen das. Ich glaube, so anders geht es nicht, als genau so, dass der Auferstandene uns berührt und uns begegnet. Paulus hat es selber erlebt. Wie ihr wisst, er hat das dann geschrieben im 2. Korintherbrief. Darum will ich mich am liebsten meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Weil wir es eben gar nicht selber müssen. Wir dürfen uns rühmen, dass wir es nicht können, weil wir wissen, dass Jesus es tut. Ein zweites lasse ich jetzt aus. Was hat eigentlich noch gefehlt den Jüngern, bevor sie rausgegangen sind? Das wird im Markus-Evangelium gar nicht erwähnt, hier am Schluss. Das war die Ausrüstung mit dem Heiligen Geist. Aber da nächste Woche Pfingsten ist, bin ich mir sicher, dass wir da noch drüber mehr hören werden. Deswegen belasse ich es nur bei diesem Hinweis. Zwei Dinge hat es gebraucht. Es hat die Begegnung mit dem Auferstandenen gebraucht zuerst und dann die Ausrüstung mit dem Heiligen Geist. Und beides brauchen wir auch genauso. Ein letzter Hinweis, bevor ich noch mal kurz zusammenfasse. Ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, aber ich glaube, es ist kein Zufall, dass als Jesus seinen Jüngern begegnet, da sitzen sie gerade am Tisch. Da sind sie gerade am Essen. Ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass wir das immer wieder sehen, dass Jesus den Jüngern da begegnet. Und genauso, wenn wir gleich das Abendmahl feiern, dann hoffe ich, dass wir das genau so auch feiern. Dass wir das einmal als Bekenntnismahl feiern, aber als Bekenntnis, Jesus ist der Herr über alle Dinge. Das ist die Himmelfahrt. Er ist eingesetzt als Herrscher über alle Dinge, sichtbare und unsichtbare, und über alle Bereiche meines und deines Lebens. Wir sind Bürger und Botschafter von diesem Königreich, an seiner Stadt rausgesandt, das Evangelium zu bringen, die gute Botschaft von dem König, der sich versöhnen lassen will. Aber wir tun das nicht aus eigener Kraft, sondern wenn, dann tun wir es aus seiner Kraft. Und nicht aus unserem Verdienst raus, nicht weil wir tolle Glaubenshelden sind, sondern aus seiner Gnade, weil er uns begegnet. Und wir erwarten, dass er das auch im Abendmahl tut. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir für deine Gnade, Herr, dass du uns begegnen möchtest. Ich danke dir, dass wir erwarten dürfen, dass du uns veränderst, Herr. Da, wo wir sind, da, wo wir es brauchen, Herr, wo wir aus eigener Kraft nicht mehr laufen können, wo wir vielleicht den Glauben auch nicht mehr haben, Herr. Dass du uns begegnest. Nicht, weil wir uns das verdienen müssen oder so, Herr, weil du uns liebst. Deine Liebe ist der Grund. Ich danke dir, dass du eingesetzt bist, über alle Dinge eingesetzt, dass wir darum erwarten dürfen, Herr, wo wir beten, wo wir im Glauben beten, Herr. Da wirkst du, da bist du. Und dass wir aus aller Schwachheit heraus gehen dürfen, Herr, als Botschafter in die ganze Welt, zu allen Menschen, auch zu unseren eigenen Kindern, Herr. Da, wo du uns hinsendest. Herr, dass alle Welt erfährt, wie gut du bist. Amen.